Servus alle zusammen. Auch an die, die am Livestream dabei sind und an alle, die den Podcast hören. Wisst ihr, was für mich so Momente sind im Alltag, wo ich denke, wenn ich auf einer Party bin oder einer Veranstaltung und jemand hört, ich bin Pastor, und das ist okay, finde ich gut, kommt mal ins Gespräch, aber dann kommt hinterher oder jemand missversteht das und kommt zu mir und sagt, Peter, ich habe gehört, du bist religiös. Und die von euch, die gelacht haben, die haben vielleicht die gleiche Unterscheidung wie ich. Und ich denke immer, nee, ich bin nicht religiös. Und dann sind die Leute maximal verwirrt. Aber du bist Pastor. Glaubst du denn nicht, was du predigst? Oder? Und ich erkläre, das ist der Punkt. Ich glaube, aber ich bin nicht religiös. Und das Schöne ist, man kommt in ein Thema rein, wo man drüber sprechen kann. Jetzt möchte ich niemand zu nahe treten, der sich als religiös empfindet. Vielleicht ist es nur eine Definitionsfrage. Aber ihr seht es quasi blank im Raum liegen. Ich fülle das Wort religiös sein mit sich an Regeln halten, einer gewissen Starre und Organisiertheit. Und dies nicht primär das, warum ich glaube. Ich glaube wegen Gott, ich glaube wegen Jesus, ich glaube wegen der Beziehung. Also ich bin eher gläubig, als dass ich religiös bin. Jetzt, ich bin gläubig, ist auch nicht so mega, das so zu sagen. Aber der Glaube ist für mich der interessante und spannende Punkt. Und deswegen möchte ich heute auch über Glaube sprechen und über das, was mit dazugehört. Und lass uns mal, und das darf man von mir wissen, ich bin ein Fan. Also Wortfindungsstörung, Desaster. Ich bin ein Fan von Worten. Also Worte genau angucken. Ich liebe Worte, ich liebe Sprache, ich liebe Bedeutung. Ich liebe es als ein Mensch, der noch die Welt vor Internet kennt. Auch wenn mich das jetzt entsetzlich alt macht. Marius, ich sehe dein Grinsen. Und es ist nicht nur Grinsen, die Zähne sind schon zu sehen. Aber gut, sei es drum, das muss ich aushalten. My bad. Und jetzt steigt Noah auch noch mit ein. Und das ist super, Jungs, ihr seid meine Ermutigung gerade hier. Das ist, was ich sagen wollte, ist, schon vor Internet gab es die Möglichkeit eines Duden-Herkunftswörterbuches, wo man Bedeutung von Namen anschauen konnte, wo man Bedeutung von Worten anschauen konnte, wo man Bedeutung von Hintergründen anschauen konnte. Was bedeutet denn Glaube eigentlich? Wenn man ins Lateinische geht, haben wir da das lateinische Fides, was auch was mit Begehren, Liebhaben, Gutheißen und Loben zu tun hat und im Groben eine Grundhaltung des Vertrauens ausdrückt. Was für eine starke Übersetzung für Glaube. Also Glaube heißt dann, überzeugt sein. Griechisch haben wir hier, wenn es um Glaube geht, die Bedeutung in Pistis von Treue, Vertrauen. Und man könnte übersetzen, es geht um ein, ich verlasse mich auf und noch krasser, ich binde mich an die Existenz von. Und dann schließlich, bevor wir ins Hebräische gehen, nochmal einen kurzen Ausflug zurück ins Lateinische, credere, wo das Herz mit drin ist, ihr kennt Credo, ja, also das Herz geben, schenken, mein Herz auf jemanden setzen. Und im Hebräischen dann die Vokabel Amman, sich an etwas festmachen. Und Amman kennt ihr, weil wir sagen ganz oft im Gottesdienst Amen. Heißt, wie cool wäre das, wenn nach der heutigen Message ihr proaktiv, intrinsisch aus euch raus sagen würdet, Amen, im Sinne von, wow, da mache ich mich dran fest. Also ganz starke Bedeutungen, Glaube ganz vielerlei in seinen Aussagen, in seiner Bedeutung und für mich das, worum es geht. Und das tust du nicht an irgendetwas. Du glaubst nicht an eine Ideologie. An etwas, was du glaubst, das muss fest sein, das muss konkret sein. Das muss für mich stabil sein. Und deswegen mag ich hier tatsächlich das Bild von Fundamenten. Das Bild von etwas, was fest gegründet ist. Und architektonisch sind Fundamente für mich ja was ganz Faszinierendes. Was für Bauten du manchmal hast, wo du denkst, eigentlich kann das nicht funktionieren. Und wisst ihr, ist es nicht in unserem Leben auch manchmal so, vielleicht geht es euch so, dass ihr denkt, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Diese Situation, diese Hürde. Und ja, genau, Hürde. Ich erinnere mich an einen Sportunterricht, wenn wir Hürdenlauf gemacht haben. Da habe ich die Hürden gesehen und dachte, wie kann das funktionieren? Das ist für mich, Jörg, eine physische Frage, das ist Physik. Und mir ist nicht klar, wie ich diesen Körper dahin bringen kann, dass ich über diese Hürde drüber komme. Da braucht es für mich ein Wunder. Das heißt, Fundamente sind etwas, was nicht sichtbar sind, aber was zugrunde liegen und dann Stabilität geben und wir sind fest gegründet. Mimi und ich, und ich liebe ja Filme, also kaum eine Predigt ohne Filmzitat, haben einen Film geguckt, und kein christlicher, da gab einer einem anderen die Frage mit, ob man denn nicht auch, ohne an Gott zu glauben, ein wertorientierter und guter Mensch sein kann. Da wurde ich hellhörig, da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt von der Antwort kommt. Und die Antwort folgte Standepede, nämlich, ja, kann man. Man kann auch ein Haus ohne Fundament bauen, aber dann hofft man besser, dass die Erde nicht bebt. Und da dachte ich, Mensch, der Kehrschluss könnte ja dann sein, wenn ich sage, das ist meine Basis, ich brauche Gott als Fundament für mein Haus, weil es sonst nicht besteht, wenn die Erde bebt, könnte jemand zu mir sagen, Peter, mach dich das nicht zu jemand, der schwach ist? Wisst ihr, was ich da als Antwort gebe, wenn ich genau drüber nachdenke? So what? Dann bin ich da schwach. Lässt sich hervorragend mit leben. Ehrlich gesagt sogar deutlich besser als mit einer künstlichen Stärke, die ich in mir gar nicht habe. Ich frage mich manchmal, wenn Menschen mir diese Frage stellen, seid ihr wirklich noch nie in eurem Leben an Momente gekommen, wo ihr gemerkt habt, eure Stärke reicht anyway nicht aus? Ich habe die schon in meinem Leben genug gehabt. Momente, wo ich gemerkt habe, meine Stärke kann das nicht. Ich brauche etwas, was stabiler ist, als ich es sein kann an meinen besten Tagen. Und dann das zuzugeben und mich vielleicht auf etwas zu stellen, wie es im Hebräer 11, Vers 1 heißt, der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Und ich finde, auch hier passt Fundament wieder großartig. Du siehst ein Fundament nicht. Es ist ein stabiler Unterbau, auf dem aber alles aufsetzt. So gut. Wir haben gerade eine gute Worship-Zeit gehabt. Und da singen wir Lieder. Wisst ihr, was wir im Worship singen, ist nicht unwichtig. Und dass wir es tun, hat einen Grund. Es geht nicht um fröhliches Liedersingen. Ich stelle heute eine These auf. Wenn ich über Glaube spreche, möchte ich heute vor allem über das Thema sprechen, eine Atmosphäre des Glaubens. Denn wisst ihr, was wir sagen und singen, bestimmt, was wir denken und damit auch oft, was wir erleben. Das, was du proklamierst, wird auch das sein, was du siehst und erlebst, oft in unserem Leben. Also was singe ich? Lieder über die Umstände? Ja, im Alltag ist es manchmal so, dass wir das tun. Wir besingen die Umstände, die Sorgen, den Stress, die Kämpfe. Oder besinge ich die Lösung? Gerade eben haben wir gesungen, überwältigende Kraft ist in dir, großer Herr. Jesus Überwinder. Da denke ich an meine Hürde und weiß, da ist jemand, der hilft mir drüber und kann vielleicht sogar für mich die Physik außer Kraft setzen. Manchmal unterstützt er mich in meiner Physik, aber jedenfalls ist er es, der es schafft. Wenn wir singen, you are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, my God, that is who you are. das bist du. Wisst ihr, welches Wort ich mag, die deutsche Variante für Waymaker? Bahnbrecher. Du bist Bahnbrecher, ein Wunderwirker, Worteinhalter, Licht in der Dunkelheit. Jesus bahnt den Weg, auf dem wir gehen, haben wir gerade gesungen. Meine These, wenn wir ans Fundament denken, an den stabilen Unterbau und eine Atmosphäre des Glaubens, könnte es nicht sein, dass Gott zu rühmen eine Atmosphäre des Glaubens schafft, die der Nährboden für Wunder ist. So ist klar, bei einer Predigt hast du immer Schlagseite und du überbetonst immer irgendein Thema, meistens das, was deiner Prämisse folgt. Ich möchte nicht das Denken an der Stelle außer Kraft setzen. Ich möchte auch nicht missverstanden haben, wenn ich genug rühme, ermögliche ich dadurch das Wunder, weil dann wäre wieder meine Leistung es, die das Wunder produziert. Das meine ich damit nicht. Ich meine, was für eine Atmosphäre ist die Atmosphäre, wo wir auch biblisch, und wir schauen es uns gleich an, sehen, wo Wunder geschehen und wo geschehen weniger oder keine. Und da gibt es Kausalzusammenhänge. Ohne, und das bitte ich euch im Kopf mitzubedenken, wir in die Falle tappen, zu denken, ich muss nur genug glauben, ich muss nur genau rühmen und dann passiert das Wunder durch meine Leistung. Es ist niemals meine Leistung, es ist immer Gottes Leistung, die das Wunder tut. Aber meine Haltung wird einen Unterschied machen. Sehen wir an Petrus, neben Jesus, der einzige Mensch, der jemals auf Wasser gehen konnte, bis er die Fakten dazu genommen hat. Die Begeisterung im Blick auf Jesus bestimmte eine Atmosphäre des Glaubens. Der Blick auf das Wasser zog ihn runter. Als großes Beispiel finden wir in der Bibel Abraham. Im Römerbrief wird sein Glaube gelobt, der ihm zur Gerechtigkeit hinzugefügt wurde, gerechnet wurde. Und wir lesen vor allem in 1. Mose 12 und 14 zwei Passagen, wo das ganz deutlich wird. Erstmal ist es der Auszug aus seiner Vaterstadt und die Berufung, Abraham, geh hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wir lesen das so drüber weg und Abraham ging. Aber im echten Leben mögen wir sowas gar nicht. Wisst ihr, ich komme viel rum auch in meiner Tätigkeit als systemischer Coach oder als Sprecher und da habe ich dann durch ganz Deutschland Termine. Und deswegen liebe ich mein Navi. Denn ich erinnere mich an die Momente, als du dir eine Wegbeschreibung früher ausdrucken musstest und dann irgendjemand braucht es, der sie dir ausschlägt oder schlimmer noch, für alle Paare dieser Welt die Belastungsprobe Karten lesen. Ihr erinnert euch, das sind die jungen Generationen, sind bewahrt vor so etwas. Das ist die wirkliche Bewährungsprobe für Paare und für Freundschaften. Muss aber an der Stelle jemanden ehren und loben. Mimi war richtig gut drin. Richtig gut drin. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt ein Navi habe. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich eine Strecke eingebe? Ich gucke mir immer erstmal die Gesamtstrecke an, um auch sicher zu gehen, ob ich so himmelsrichtungmäßig in der richtigen Richtung lande. Denn der Horror ist, ich gebe ein, Ditzingen-Winnenden, fahr los und nach 2 Stunden bin ich immer noch nicht da. Um dann festzustellen, dass in Rheinland-Pfalz auch einen Winnenden gibt. Weiß nicht, ob das so ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben am gernsten die ganze Strecke, dann wissen wir es. Bei Gott funktioniert das so nicht. Bei Abraham funktionierte das auch nicht. Abraham, zieh los! Abraham fragt, wohin? Gott sagt, zeige ich dir schon. Abraham sagt, bitte erstmal Gesamtstrecke. Ich muss ja planen. Gott sagt, nope. So funktioniert das mit mir nicht. Vertrau mir. Bitte was? Wir lesen drüber weg, aber das ist heftig, Leute. Und das ist dann an jeder Kreuzung oder ein bisschen wie in der Fahrschule, so lang geradeaus, bis er sagt, abbiegen. Und dann fährst du und fährst du und musst hinhören. Und trotzdem geben wir an so einer Stelle unseren Verstand nicht auf. Wir dürfen mitdenken. Nicht falsch in Einbahnstraßen reinfahren. Und so Dinge, weil Gott uns auch einen Verstand gegeben hat und weil Gott uns auch gegeben hat, dass wir verantwortungsvoll umgehen mit unserem Lebensweg. Wir sind nicht fremdbestimmt, wir sind keine Marionetten an Strings, sondern Gott gibt uns auch die Verantwortung. Du darfst entscheiden. Trotzdem musste ich, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, die amerikanische Serie The Office mit Steve Carell unbedingt auf Englisch zu schauen, kann ich immer wieder durchsuchten, weil es einfach so, so gut ist. Es gibt eine Stelle, da ist Steve Carell, also Michael, unterwegs mit Dwight und die fahren Auto. Marius, deinem Grinsen sehe ich an, du weißt, über was ich rede. Und Michael besteht darauf, dem Navi blind zu vertrauen, auch als sie schon sehen, dass es in einen See geht. Und während er den See sieht, fährt er immer noch weiter, weil das Navi sagt, das ist schon richtig so. Und dann stellen sie fest, dass sie kein Amphibienfahrzeug haben. Also, das meine ich nicht, Leute. Und so ist Gott auch nicht. Es ist dieses mit ihm auf einer Beziehungsebene unterwegs sein. Und das lernt Abraham und dadurch lernt er Glauben. Und das ehrt ihn. Und wir gehen weiter in der Geschichte und wissen alle, jetzt kommt die Prophezeiung, dein Volk wird so groß werden. Und Abraham mischt sich ein und sagt, wollte nur kurz erwähnt haben, also Kinder hätte ich keine. So von wegen, Gott, falls du etwas von menschlicher Biologie verstehen solltest. Vielleicht antwortet Gott, wer hat es denn erfunden? War doch nicht die Schweizer. Und dann erklärt er ihm noch mehr, aber Sarah, und da läuft schon länger nichts mehr bei uns. Und Gott sagt, vertrau mir. Und wisst ihr was? Das ist der Gamechanger. Und wie erklärt ihm das Gott? Er führt ihn in der Wüste erst und zeigt ihm den Sand und sagt, kannst du zählen, die Sandkörner? So zahlreich. Dann zeigt ihm die Sterne und sagt, hier zähl mal. Kannst du sie zählen? Abraham kann es nicht. Er merkt, es ist eine rhetorische Frage. Was zählen wir denn im Alltag? Wisst ihr, ich muss euch ein Geständnis machen. Es gibt auch deutsche Popkultur, die mich geprägt hat. Sonntagnachmittage waren von zwei Dingen geprägt. Das erste war Heinz Erhardt-Filme. Ich vermute, da kommt eine gewisse Liebe zum Wortspiel her. Denn wie großartig ist es? Eierpupaya, was raschelt im Stroh? Es sind die kleinen Mäuschen, die freuen sich so. Denn die Katze ist krank. Ich finde es großartig. Nicht zu vergessen, Eierpupaya, Eierpupo. Und dann ist das Ding fertig. Aber es geht noch schlimmer als Heinz Erhardt. Weil wer Heinz Erhardt sagt, muss auch Peter Alexander sagen. So, danke Elli, ich sehe deinen verachtenden Blick. Bis gerade eben hatte ich dich, jetzt bist du auch raus. Okay. Ich verliere mal wieder eine ganze Generation. Und das ist so schön, Marius grinst nicht mehr, sondern ich sehe Verachtung in seinem Blick. Aber das kennt man von ihm gar nicht. Ich zitiere frei nach Peter Alexander. Ich zähle täglich meine Sorgen. Und das tun wir. Wir zählen im Alltag unsere Sorgen. Wir stehen auf. Was ist das Erste in deinem Kopf? Heute wird wahrscheinlich. Und im Moment ist das Problem mein Problem. Und wisst ihr, vor ein paar Jahren hat Matthias Hoffmann aus Hannover mir eine Notiz geschrieben, die bis heute in meiner Bibel liegt. Und das setze ich dem entgegen. Man kann entweder die Feinde und Sorgen zählen oder die Sterne. Es ist eine Frage, auf was schaue ich und was wird die Atmosphäre um mich herum bestimmen. Schaue ich auf die Brüche und auf die Feinde und auf die Sorgen, wird eine Atmosphäre von Sorge entstehen. Schaue ich auf die Sterne, auf die Verheißungen Gottes. Schaue ich auf das, was er versprochen hat, wird eine Atmosphäre entstehen und Glaube wird wachsen. Und um den geht es letztendlich. Römer 4, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es geht um die Treue, es geht um das Vertrauen und es geht um die Atmosphäre, in der geglaubt wird. Und was macht Sarah? Der Herr spricht zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, Sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Hat denn Sarah etwas Falsches gesagt damit? War sie denn faktisch daneben gelegen mit dem, was sie gesagt hat? Das ist ein Spannungsfeld, das war sie nicht. Warum kriegt denn die jetzt einen Anschiss? Die hat doch recht. Ich glaube, es geht um die Atmosphäre und das Vertrauen von dem, der Wunder tun kann. Denn natürlich hatte Sarah recht. Ich bin zu alt, es funktioniert nicht mehr. Aber die Essenz Gottes ist, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Ihr merkt, das ist zwickend, weil vielleicht denkt ihr an eure Alltagssituation. Vielleicht denkt ihr an die Schläge, die ihr im Alltag erlebt, und die sind faktisch ja klar. Lasst mir das bitte noch ein bisschen aufrecht, diese Spannung. Was ich da hineinsprechen möchte, ist, dass in Jesus und in seinem Namen Autorität liegt, die ein Gamechanger sein können. Die der Gamechanger sein können. Als eins der Beispiele, Matthäus 8, die Geschichte von der Heilung des Dieners des Hauptmanns. Kurz angerissen, wir haben die Geschichte wahrscheinlich so gut wie alles schon mal gehört. Da kommt dieser römische Hauptmann zu Jesus und sagt, mein Diener ist krank. Und wird dann ganz demütig und sagt aber, Meister, ich möchte dich gar nicht bemühen. Nein, du brauchst nicht kommen, und das würde auch von den Reinheitsvorschriften, und ich möchte dich auch gar nicht in die Blamage bringen, dass jemand dich dann deswegen, alles gut. Aber weißt du, ich bin ein Mann der Autorität und ich habe eine Befehlskette. Wenn ich zu denen und denen sage, mach, dann gehen sie und tun. Also Jesus spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Oh, wie krass. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Oh, wie krass. Und er geht heim und sein Diener wird gesund. Ist gesund. Weil im Namen Jesu Kraft liegt. Es sind die Fakten, es ist Gottes Größe. Und es geht auch nicht um die Form. Ja, Peter, funktioniert halt nur, wenn du mir die Hände auflegst. So, mal kurz was dazu. Ja, wir wissen schon, dass wenn wir Gottes Kinder sind, wir alle diese Vollmacht haben, weil diese im Namen Jesu liegt und nicht in meiner Person. Da macht auch der Job des Pastors, ehrlich gesagt, nicht viel Unterschied. Wir können beten und es geschieht durch Gottes Kraft. Wenn wir füreinander beten, dann geschieht was, Leute. Und es ist nicht schlimm, wenn ich sage, egal wer wir sind, sondern es ist schön, wenn ich sage, egal wer wir sind. Weil das heißt, auch von meinem Nichtkönnen hängt es nicht ab, ob es geschieht oder nicht, sondern von seiner Kraft. Und hier braucht Jesus gar keine Hände auflegen. Er spricht nur ein Wort. Es gibt die Regel, nicht nur so funktioniert das. Leute, lasst uns aufpassen, dass wir nicht in Theologien verfallen, wo natürlich würde es so keiner sagen, aber wo wir anfangen zu sagen, ja, wäre gesund geworden, aber deine Hand hat beim Fürbittegebet vom Winkel her nicht ganz im biblischen Maßstab und der Form. Klar, wäre lächerlich, es so zu sagen, aber wir gehen in solche Richtungen. Wenn wir anfangen, Menschen, die eh schon bedauernswert dran sind, Dinge zu sagen wie, ja, du, Gott wollte dich schon heilen, aber du hast halt einfach nicht genug geglaubt. Leute, was ist denn das für ein Gottesbild? Gott sitzt im Himmel und sagt, Formfehler. Ernsthaft, glauben wir das? Nee, ich glaube, Gott entscheidet, was er tut und wann er es tut. Unsere Frage ist, schaffen wir eine Atmosphäre von Glauben oder eine Atmosphäre von Zynismus? Und das spielt da mit rein. Gucken wir uns die Geschichte von Jairus an und seiner Tochter, Markus 5. Was haben wir denn da? Jairus kommt zu Jesus mitten in der Menschenmenge und sagt, Jesus, komm schnell mit, meine Tochter stirbt, schnell. Und Jesus braucht Zeit, weil die Menschenmenge drückt, weil es eng ist. Er kommt nicht durch. Zwischendurch geschieht noch eine andere Heilung. Vielleicht denkt der Jairus, es ist die ganze Kraft weg. Ich weiß es nicht. Jesus kommt an und es ist ein Riesengeheule und Gejammer ums Haus von Jairus herum. Und sie sagen, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Die Fakten sind klar. Sie atmet nicht mehr, sie ist tot. Haken dran. Und was sagt Jesus? So zentral. Vers 36. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenversteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt kommt noch ein Zusatz, krass. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten. Und sind sich nur drei Jünger mit, die ihn begleiten dürfen, plus die Eltern. Warum tut er das? Ich habe eine Theorie. Ich glaube, es hat was mit der Atmosphäre von Glauben zu tun. Und die Leute, die schon am Jammern waren, hatten die Atmosphäre von Realismus. Und durch Realismus entsteht bei uns manchmal Zynismus. Das Ding ist durch. Und die haben gelacht, als Jesus gesagt hat, sie schläft nur. Versteht ihr? Das war nicht mehr nur Realismus. Das war, Kollege, du bist doch durch. Was stimmt nicht mit dir? Und Jesus sagt, ihr bleibt draußen. Nimmt die anderen rein und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Das Mädchen wird wieder lebendig. Klar, es ist ein Spannungsfeld, denn oft erleben wir das nicht im Alltag. Und wir erleben, dass wir eine Umgebung von Physik, von Biologie, von Rahmenbedingungen haben, die auch meistens ziehen. Aber Jesus wirkt hier ein Wunder und hat er alle hinausgetrieben. Ich habe hier ein steiles Statement, Zitat von Johannes Hartl, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich ganz dahinter stehe, aber als Aufreißer ist es nicht schlecht an der Stelle. Du kannst durch eine reine Beschreibung der Tatsachen einen Raum des Unglaubens schaffen, wo Gott nichts tun kann. So, ich glaube, das meiste, einziger Einwand, den ich habe, ist, Gott kann nie nichts tun, weil Gott kann immer was tun. Aber ich glaube, das meinte er auch nicht, weil dafür ist er zu weise. Ich glaube, er wollte etwas klar machen und ich glaube, es ging um die Atmosphäre. Und ich glaube, Tatsachenbeschreibungen vergiften manchmal die Atmosphäre, wenn Gott wirken will. Ohne dass meine Botschaft ist, lasst uns den Tatsachen nicht mehr ins Auge schauen. Also ich habe ein Spannungsfeld von Kognition und von Glaube und das kriege ich nicht aufgelöst, ohne das eine oder das andere schlecht zu heißen. Versteht ihr? Also bitte die von euch, die auch sehr vom Verstand her kommen, das jetzt aushalten als Spannung und nicht sofort abschalten, weil meine Botschaft ist nicht, gib den Verstand an der Garderobe ab. Sondern lasst uns schauen, dass wir dann einen Fokus drauf legen, dass Gott darüber hinaus noch größer ist. Deswegen schiebe ich auch das nächste Zitat von Hartl hinterher, aus dem gleichen Kontext, nämlich Glaube ist ein Raum, in dem Gott bevorzugt wirkt. Und diesen Raum gilt es zu kultivieren. Und das glaube ich. Und es stützt sich auch durch andere Befunde, die wir von Jesus lesen. Mitunter eine Geschichte, die uns Kopfschmerzen bereitet. Und das ist, als Jesus in seine Vaterstadt zurückkommt, nach Nazareth. Der Ort, wo ihn alle kennen. Oh, wir haben gehört, Jesus kommt. Jetzt bin ich gespannt. Diese Geschichten, die ich höre, Heilungen da und das da. Ganz ehrlich, ich erinnere mich, wie er damals mit dem Fußball mein Fenster eingeschossen hat. Und dann musste sein Ziehvater, ich habe gehört, es war nicht mal sein richtiger, Josef kommen und sich entschuldigen. Oh ja, Jesus, ist der Ball leider ausgerutscht. Und dann musste ich den Glaser holen, weil natürlich konnte er es nicht selber machen. Wisst ihr, das ist deine Vaterstadt. Dann kennt man dich. Man kennt deine Macken, man kennt deine Kanten. Ich weiß nicht, was es war, aber wir wissen, dass das Fazit am Schluss ist, denn das steht in der Bibel, in Matthäus 13, Vers 58. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Es gibt ein Zusammenspiel von Unglauben und Ausbleiben von Wundern. Ohne zu sagen, Gott kann die Wunder nicht tun, weil wir nicht glauben. Denn, und das muss ich, damit ich das Ding rund mache, auch mit reinnehmen, in Markus 9, und für euch, wenn es euch zu viel wird, langsam mit den Bibelstellen, kein Problem, Ab morgen findet ihr in der App eine Auflistung aller Bibelstellen. Da könnt ihr sie nochmal nachgucken. Und für euch auf YouTube in den Shownotes unter dem Filmchen oder auch im Podcast in den Shownotes sind auch alle Bibelstellen drin. Könnt ihr es euch nochmal angucken. Lohnt sich. Überprüft bitte, ob das stimmt, was ich sage. Das ist so, so wichtig. Markus 9, die Heilung des besessenen Jungen. Die Jünger können ihn nicht heilen, können ihn nicht gesund machen. Der Vater kommt, erbarm dich. Wenn du kannst, dann hilf uns. Und Jesus antwortet, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Satz, und ich bin so dankbar, dass er in der Bibel steht. Der Vater sagt, sogleich schrie er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Weil wenn es am Maß unseres Glaubens hängt, glaube ich, haben wir nie genug. Natürlich haben wir Momente des Unglaubens, eine niederschmetternde Diagnose, ein Fakt, der vor uns steht, ein Ende einer, wie es scheint, Einbahnstraße. Da hilft dir nichts zu sagen, das ist gar nicht das Ende. Das hilft nicht. Es geht auch nicht darum, dumm zu sein. So, ich sehe die Jünger im Sturm vor mir auf dem Wasser. Es stürmt und tobt und sie sind patschnass und sagen, das ist gar kein Sturm. Der Sturm ist nur eingebildet. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, dass sie Jesus wackrückeln und sagen, wir kommen ums Leben. Und ich stelle die Frage, warum konnte Jesus denn noch schlafen? Sein Kopfkissen war schon nass, steht in der Bibel. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass der Sturm nicht wirklich ein Sturm war. Der war ein Sturm. Das Ende einer Einbahnstraße ist ein Ende. Eine Diagnose ist eine Diagnose. Eine Kündigung ist eine Kündigung, was auch immer es sein mag. Der Punkt ist, dass Jesus noch schlafen kann. Warum? Weil es ihn nicht erschüttert. Und wenn ich auf ihm gegründet bin, muss es mich auch nicht erschüttern. Aber das ist ein Spannungsfeld. Nochmal, eine Atmosphäre des Glaubens ist, glaube ich, eine heilige Umgebung und damit ein geistlicher Nährboden, auf dem Gottes Kraft und Wirken sichtbar wird, weil seine Größe und das Vertrauen in ihn gelebt wird. Und zynischer Realismus produziert eher Unglauben und behindert damit das Wundergeschehen. Das haben wir bei Petrus. Guck doch mal die Fakten an und jetzt geht er unter. Gott steht über Fakten, das glaube ich zutiefst. Auf der Fahrt hierher kam mir plötzlich nochmal eine Geschichte in meinen Kopf, die hatte ich nicht in meinem Skript stehen, aber ich musste irgendwie gucken, dass ich sie nicht vergesse und habe mir für die Zeit, wo ich hier sitze, damit ich es noch kurz aufschreiben kann, eine Info in meine Uhr rein diktiert, damit sie kommt und habe einfach nur zwei Namen, Josua und Kaleb. Meine Uhr machte daraus Josua und Karl. Karl ist biblisch nicht belegt, aber ich fand dann trotzdem die Geschichte, nämlich 4. Mose 13, die ich an der Stelle noch mit reinnehmen möchte. Die Geschichte der 12 Kundschafter. Jetzt ist das Volk Israel nach langer, langer Zeit endlich vor den Toren des verheißenen Landes. Und sie wollen schauen, komm mal da rein. Und da stehen wirklich welche, die sagen, du kommst hier nicht rein. Nicht mit den Schuhen. Und tatsächlich stellen das 10 von den 12 Botschaftern fest. Und die kommen zurück und sagen, wir können da nicht rein. Oh, die da wohnen, das sind Riesen. Die sind groß. Wir kommen nicht an denen vorbei. Kennt ihr Riesen im Leben? Wenn die auftauchen und du denkst, du kommst nicht vorbei. Nur Josua und Kaleb. Die sagen, Leute, das Land ist großartig. Und Gott hat es uns gegeben. Und ich spoilere jetzt nicht, sondern gebe euch das mit, wenn ihr wollt. 4. Mose 13, lest mal selber nach, wie die Geschichte weiterging. Und wie es den 10 erging, weil Gott es wenig witzig fand, was für eine Atmosphäre die gebracht haben. Und was sie vergiftet haben mit diesem Realismus. Unglaublich. Ich möchte noch mal ein paar Punkte, um das zu untermalen, klar machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Worshipper euch langsam auf den Weg machen. Einmal hinten noch eine Runde drehen, Kaffee ziehen. Warum sollt ihr keinen Spaß dran haben? Erstens Glaube. Glaube bedeutet, auf einem festen Fundament zu stehen auch wenn der Boden der Umstände wackelt. Zweitens, und das möchte ich hier mit reinnehmen nochmal, Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erbaut euch auf dem heiligsten Glauben. Der Glaube ist das, wo wir draufsetzen. Nicht der Realismus. Die Frage, die ich uns stelle, ist, was proklamieren und adressieren wir? Sind es die Umstände oder ist es Gottes Vollmacht? Was für Lieder singen wir? Singe ich, ich bin so klein, ich bin so unwürdig, ich bin so sündig, mein Leben ist so zerstört, doch Gott, so gut, dass es dich wenigstens gibt und du wirst mich am Schluss doch noch irgendwie nehmen. Versteht ihr, ist nicht grundsätzlich alles falsch, was ich gerade gesagt habe. Was für eine Atmosphäre wird das bauen? Oder singe ich, für immer wirst du Herrscher sein. Dein Thron steht für alle Zeit. Unveränderliche Kraft bleibt in dir, großer Herr. Jesus Überwinder. Das sind völlig unterschiedliche Atmosphären. Was tue ich in meinem Alltag? Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Sarah, würde ich sagen, beschwor den Status quo und zweifelte, weil es ihr nicht logisch erschien. Man könnte sagen, menschlichen Erfolg erzielt man mit Logik, geistliche Durchbrüche durch Glauben. Und nochmal, Spannungsfeld. Nicht unarbeiten, unlogisch. Das zu leben, das beides drin zu haben, ist ein Spannungsfeld. Weil menschliche Logik war, Gott, Sarah, kann ich schwanger werden, aber ich hätte da eine Idee. Und die hat auch was mit Sex zu tun. Da gibt es nämlich diese Hagar. Und wisst ihr was? Abraham biegt völlig ab an der Stelle falsch, landet im See und es kommt Hagar und Ismael dabei raus. Und was so lieb ist an Gott, der sagt, merkst du selber, oder? Weißt du, ich mag den Ismael und die Hagar. Mein Plan allerdings wäre ein Isaac. Und dann passiert, was Gott gesagt hat. Und das ist der große Unterschied. Vertrauen ist wichtig, denn Gott ist immer verlässlich, aber nicht berechenbar. Gott ist nicht, ich tue und es funktioniert, sondern Gott ist. Und ich bin sein Kind. In Jesu Name ist Kraft und Autorität. Das hat der Hauptmann klar erkannt und proklamiert und es geschah. Ich möchte dich dazu einladen, wenn es dich behindert, dann wirf manchen als Realismus getarnten Zynismus aus deinem Leben raus. Wenn die Fakten dich so belegen, schmeiß sie raus aus deinem Leben und fang wieder an, eine Atmosphäre des Glaubens zu kultivieren. So wie Jesus die Klageleute rausschmiss und sagte, ihr könnt hier nicht mit reinkommen. Ich nehme nur die mit, die die Kultur der Wunder kennen. Und später untersagte er sogar, dass man die anderen updatete über das, was geschehen war. Weil da wäre wahrscheinlich wieder Zynismus gekommen. Was wäre denn gekommen von denen? Was glaubt ihr? Ja, wahrscheinlich war die gar nicht richtig tot. Versteht ihr? Wieder wird's. Ihr glaubt, passiert uns nicht. Das nächste Mal, wenn dir ein Wunder geschieht, kleiner Tipp, schreib es auf. Nach ein paar Wochen fängst du selber an, dieses Wunder auseinanderzunehmen. Ich habe ein paar belegte Wunder in meinem Leben, da tut es mir gut, meine eigene Handschrift zu lesen, wenn ich später lese. Weil irgendwie denkst du plötzlich immer, ja gut, wahrscheinlich war das gar nicht so und hey, ja. Es ist so ein Realismus-Ding, was uns aber zynisch werden lässt und das killt. Der Erweckungsprediger Fokus, denn der Name ist einer, der sich lohnt, 10-mal schnell hintereinander zu sagen, Smith Wigglesworth, sagt, Furcht lässt sehen, Glaube lässt dich springen. So gut. Jesus selber konnte in seiner Vaterstadt kaum etwas wirken wegen Unglaube. Was für ein Ort war das? Wie schlimm wäre es, wenn Gott sagen müsste, wisst ihr, eure Gemeinden sind mehr wie Nazareth als wie Bethel, der Ort, wo Gott den Himmel und die Erde haben sich berühren lassen. Was für ein Ort wollen wir als Hauptkirche in Winnenden sein? Leute, ich wünsche mir, dass wir einen Ort kultivieren, in dem Gott sagt, ich liebe es, hier Wunder zu tun. Denn hier sind Kinder, die meine Größe kennen und schätzen und mich ehren. Ich kann Gott damit nicht erpressen, ich kann ihn nicht pushen, ich kann es nicht erzwingen. Aber ich weiß, dass er es liebt, diese Orte zu haben. Und das hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Das hängt davon ab, was wir proklamieren, auch hier auf der Bühne, auch in unseren Liedern. Und für mich macht das einen Unterschied. Und ich habe so eine Sehnsucht. Lasst uns singen, ja, ich glaube an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Lasst uns singen, Jesus Überwinder. Lasst uns singen, you are Wakemaker. Lasst uns singen, and this hope is an anchor for my soul. My God will stand unshakable. Lasst uns daran glauben, dass egal was über unsere Wasseroberfläche des Lebens für Stürme toben, Jesus uns festhält und wir in ihm fest gegründet sind. Es ist eine Frage dessen, auf was richte ich meinen Fokus. Nochmal, dass mich keiner hier falsch versteht. Ausbleibende Durchbrüche in deinem Leben sind kein Zeichen von persönlichem Versagen oder von, na, du hast einfach zu wenig geglaubt. Sondern ist eine Frage der Souveränität Gottes. Es ist immer er, der wirkt. Und Gott ist kein Automatismus. Es geht um unsere Beziehung zu ihm und dass wir uns ihm anvertrauen und darauf vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Auch dann, wenn ich ihn nicht verstehen kann. Die drei Männer im Feuer. Unser Gott kann uns aus diesem Feuer erretten. Und was kommt dann? Und selbst, wenn er es nicht tut, werden wir. Denn was Gott tut, wissen wir nicht. Aber auf ihn zu setzen, ist immer gut. Unser Glaube darf kein Leistungsmaßstab werden. Sondern unser Glaube muss Beziehung sein. Unser Fundament, Leute, ist niemals das Wunder, sondern immer Jesus selbst. Gott ist souverän und er wirkt auch unabhängig davon, wie wir uns verhalten und zum Glück auch in Momenten des Unglaubens. Ich lade dich ein, proklamier du in deinem Alltag die allmächtige Hand Gottes und seine Majestät und dass er immer das Zepter in seiner Hand hält, dass sein Arm nie zu kurz ist, dass er mighty to save ist. Und verklär nicht die Umstände, sondern lasst uns kultivieren eine Atmosphäre von Lob, Dank und der Größe Gottes. Nicht ohne Grund sagt, er verkündet meine großen Taten, denn sie machen was mit unserer Atmosphäre. Und lasst uns stellen auf dieses feste Fundament und auf eine Atmosphäre des Glaubens. Und dann erlebt seine mächtige Hand. Denn ich weiß nicht, wem es von euch auch so geht. Ich sehne mich so nach seinen Wundern. Wollen wir nicht ein Haus sein, das Wunder sieht? Hey, wer von euch weiß das? Sorry, dass ich das so, das ist ein typisches Rednergelaber, aber ich muss euch da herausfordern. Ich sehne mich nach einer Reaktion. Wer von euch weiß das, dass Gott auch heute noch Wunder tut? Ah, oh, möge der Herr unsere Hände sehen. Yes, Herr, du siehst es jetzt. Und vielleicht ist deine Handhebung sogar ein Gebet gewesen gerade. Ich brauche dieses Wunder. Ich glaube nicht nur an einen Gott, den wir verstehen können. Können wir nicht. Sondern ich glaube an einen Gott, der heute noch in Kraft wirkt. Weil es nicht um Wortgewandtheit geht, so schade das auch für einen Wortfan wie mich ist, sondern immer darum, ob sein Wort in Autorität kommt. Und das macht der Heilige Geist und nicht der Redner. Und das wird immer den Unterschied machen zu einem überzeugend charismatischen Chaka-Rufer oder zu jemand, wo Gottes Geist dahinter steckt. Ich sehne mich nach einem Ort der Anbetung und der Gegenwart Gottes. Lasst uns das proklamieren und zusammen auch diesen Ort bauen, so gut wir können. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass das funktionieren kann, dass Gott hier wirkt, weil Gott vollkommen gut ist. Und das immer. Und das liebe ich und das glaube ich. Komm, lass uns einen Moment noch der Stille nehmen, wo wir das kurz sacken lassen können. Vielleicht auch, wo du in deinem Leben die Widersprüche da drin erlebst und das in dir drin gerade zerrt. Aber wie kriege ich das zusammen? Und der Heilige Geist möge dir eine Klarheit schenken. Dankbar, dass du unter uns als Mensch gewandelt bist, als wahrer Gott und wahrer Mensch und deswegen auch dieses Zerren an uns kennst, dass du Tod erlebt hast, dass du Krankheit erlebt hast, dass du Abschied erlebt hast, dass du Stopps erlebt hast, dass du Unterdrückung erlebt hast, aber du wusstest, in deinem Vater ist immer eine Lösung, du wusstest, in deinem Vater ist Fundament, ist Rückhalt. Und ich bitte dich, komm du himmlischer Papa und gießt du aus ein neues Vertrauen und lass uns sehen deine Kraft und deine Macht, Herr. Danke, Jesus, dass du für uns vollbracht hast und es nicht an uns hängt. Danke, Herr, dass du Überwinder bist.